In dieser Woche war der Papst im Nahen Osten. Und jetzt am Donnerstag, da schickte sein Haussender Radio Vatikan die folgende Meldung um die Welt. Radio Vatikan vom 14.05.2009. Papst singt und betet mit Religionsführern um Frieden. Es ist eine schlichte und schöne Geste, heißt es da. Papst Benedikt hat zum Abschluss seines Treffens mit Religionsführern in Nazareth gemeinsam mit ihnen um Frieden gebetet. Als ein Rabbiner nach dem offiziellen Teil der Begegnung am Rednerpult ein Friedenslied sang, erhob sich Benedikt von seinem Sitz auf der Mitte des Podiums, fasste die Umstehenden, einen Rabbi und einen Moslem, bei den Händen und sang mit: Salam, Shalom, Lord grant us peace. Also Salam, der arabische Ausdruck für Frieden, Shalom, der jüdische, hebräische Ausdruck und dann eben das christliche Englisch: Lord grant us peace, Herr, gib uns deinen Frieden. Und Lord meint Jesus. Einige Passagen, so Radio Vatikan weiter, des musikalischen Gebetes waren in Latein gehalten. Der nüchterne Konferenzsaal der Verkündigungskirche verwandelte sich in einen Andachtsraum der Zuversicht und des Einvernehmens zwischen den Gläubigen unterschiedlicher Religionen. Es war ein Moment, wie ihn kein Protokoll vorsehen kann. Und ich habe mich gefragt, wie hätten sich Petrus, als dessen Nachfolger der Papst sich ja versteht, und Paulus, auf den er sich so oft beruft, wie hätten die sich in einer solchen Situation verhalten? Das können wir ziemlich genau feststellen. Eine Antwort darauf finden wir nämlich in der Apostelgeschichte. In jenem Teil, der uns zurzeit in unserer Predigtreihe beschäftigt, wir gehen ja Kapitel für Kapitel voran, und in dieser Situation, die zurzeit dran ist, wir werden heute die Verse 13 bis 20, bis 21 miteinander studieren, also nicht den ganzen Text, den Sie vor sich haben, 13 bis 21. In dieser Situation insgesamt, in Kapitel 15, da steckt die Gemeinde, die junge Gemeinde, in ihrer bisher gefährlichsten Krise. Gemeinde in der Bewährung, so könnte man diesen Text überschreiben. Und bis heute taucht dieselbe Frage immer wieder auf. Erhebt ihr Haupt wie ein schnaubender Drachen, wie eine drohende Hydra? Und das besonders Schlimme an diesem Drachen ist, dass man ihn in seiner Gefährlichkeit zunächst gar nicht erkennt. Entschuldigung. Der wirkt auf den ersten Blick ganz harmlos, dieser Drachen. Letzten Sonntag waren wir bereits in die Situation eingestiegen. Ich will Sie kurz daran erinnern. Paulus war frisch von seiner ersten Missionsreise zurückgekehrt. Apostelgeschichte 13 und 14. Viele Heiden hatten sich bekehrt, dort in Südgalatien, zum Teil im türkischen Bergland. Und erste Gemeinden waren entstanden. Und dann zurück in der Heimatgemeinde in Antiochia in Syrien hatten Paulus und Barnabas begeistert davon erzählt und sich so darüber gefreut, was Gott unter den Heiden bereits getan hatte. Auch in Antiochien selbst gab es ja viele Christen, die direkt aus dem Heidentum zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren. Eitel Freude, Sonnenschein könnte man erwarten. Aber weit gefehlt. Schon bald melden sich die Bedenkenträger aus Jerusalem zu Wort. Sie bestreiten nicht, dass Heiden zu Gott kommen dürfen, aber wie? Das ist strittig. Ob sie gewissermaßen direkt in Gottes Thronsaal hinein dürfen oder ob sie zunächst durch das Vorzimmer des Judentums hindurch müssen, das ist die eigentliche Frage. Und da heißt es im Vers 1, Apostelgeschichte 15, Vers 1, und einige kamen herab, nämlich nach Antiochia von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, dann könnt ihr nicht selig werden. Es geht also nicht um Nebenfragen, sondern es geht darum, wie man in den Himmel kommt, selig wird, gerettet wird. Es geht um alles oder nichts. Und damit stellen die Kritiker, hatten wir gesehen, in brutalstmöglicher Weise die Schicksalsfrage der jungen Gemeinde. Ob Jesus wirklich genügt zum ganzen Heil, um wirklich mit Gott versöhnt zu werden. Das ist bis heute die Alles-oder-Nichts-Frage der Christenheit. Was sagt der Papst mit seinem Auftritt in Nazareth diese Woche dazu? Allein Jesus? und ganz Jesus? Und ist er der einzige Weg? Und genügt er, der Glaube an ihn? Genau das war ja auch der absolute Hauptstreitpunkt, der die Reformation ausgelöst hat. Genügt Jesus? Solus Christus, allein der Herr. Es muss eine sehr aufgewühlte Situation gewesen sein, damals in der Gemeinde von Antiochia. Und die Brüder treffen eine verantwortliche und beherzte Entscheidung. Sie schicken nämlich Paulus und Barnabas nach Jerusalem, um die Sache zu klären. Nicht, weil sie plötzlich selber Zweifel an Paulus gekriegt hatten, ob das mit seiner Theologie so in Ordnung war, sondern sie haben ihm schon vertraut, aber sie wollen, dass die Sache einfach eine gute, öffentliche, endgültige Klärung erfährt. Und Jerusalem war nun nicht gerade die zentrale Kirchenleitung, aber dort lebten die Apostel, die doch natürlich das größte Gewicht hatten bei der Entscheidung von Lehrfragen, die meisten Apostel jedenfalls. Und so reisen Paulus und Barnabas schon bald nach Jerusalem ab. In Jerusalem treffen sie mit den anderen Aposteln aufeinander und einigen weiteren bewährten Gemeindeleitern, die offensichtlich auch noch ein gewisses Weisungsrecht zwar nicht hatten, aber eine beratende Funktion dort wahrgenommen haben. Und da kommt dieser Vorwurf dann eben nochmal auf den Tisch. Nicht von den Aposteln selbst, aber von einigen Pharisäern, die wohl gläubig geworden waren. Heißt in Vers 5, da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten, wenn sie wirklich richtig dazugehören wollen, heißt das. Was muss ein Heide tun, um in Gottes Familie aufgenommen zu werden? Und dann hatten wir letzten Sonntag gesehen, nach einiger Diskussion ergreift Petrus das Wort. Er erinnert kurz und knapp an den römischen Hauptmann Cornelius. Was mit dem los gewesen war, das hatten wir ja in Apostelgeschichte 10 und in Apostelgeschichte 11 ausgiebig uns angeschaut. Können Sie nochmal nachhören über unsere Downloadmöglichkeit beg-hannover.de. Und daran erinnert Petrus. Der Cornelius hatte Petrus in sein Haus eingeladen zum Predigen des Evangeliums von Jesus. Und daraufhin waren viele Heiden wirklich gläubig geworden. Und Petrus war sicher, dass sie wirklich gläubig geworden waren, auch ohne Beschneidung, auch ohne das mosaische Gesetz, weil Gott die Echtheit dieser Bekehrung durch ein außergewöhnliches Zeichen bestätigt hatte. Ganz außergewöhnlich, auch für jene Zeit. Die Zuhörer hatten plötzlich angefangen, in fremden Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten, wie die Apostel am Pfingsttag. Und Petrus hatte sofort die Parallele gesehen und kapiert. Was heute den Heiden passiert, ist damals an Pfingsten ähnlich uns passiert. Also Gott nimmt sie auch an. Gott schenkt ihnen auch den Heiligen Geist. Gott schenkt ihnen echten Glauben an Jesus. In dieser besonderen Situation hatte Gott das durch dieses besondere Zeichen deutlich gemacht. Pfingsten und bei Cornelius. So, und genau daran erinnert Paulus jetzt auch beim Apostelmeeting in Jerusalem. Das haben wir letztes Mal genauer nachgelesen, wo er dann in Vers 8 sagt, Gott, der die Herzen kennt, der hat es bezeugt und den Heiden den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns, nämlich damals an Pfingsten. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Also von wegen Beschneidung, irgendwelche äußeren Dinge, nein, die Herzen mussten gereinigt werden durch den Glauben an Jesus. Das hatten wir letztes Mal sehr genau uns angeguckt. Und das war eine klare Ansage von Petrus. Klare Ansage gegenüber den sogenannten Judaisten, die Beschneidung zusätzlich fordern wollten von den Heiden zum wahren Glauben. Nein, Jesus genügt. Punktum. Und Petrus bekräftigt das dann nochmal. Er sagt, wir glauben, dass wir Juden durch die Gnade des Herrn Jesus selig werden, ebenso auch wie die Heiden. Kein Unterschied. Es gilt für alle Menschen, wo immer sie herkommen, es gibt nur einen einzigen Weg zur Rettung, nur einen einzigen Weg, von der Schuld frei zu werden, nur einen einzigen Weg, mit dem lebendigen Gott versöhnt zu werden, von ihm gerecht gesprochen zu werden. Und das ist der Glaube an seinen Sohn, dass ich mich an den klammere und sage, ich brauche deine Vergebung für meine Schuld und ich beuge mich vor dir als meinem Herrn und König. Wie aktuell und umkämpft diese Wahrheit ist, konnten wir letzte Woche in Nazareth sehen. Und wenn jemals deutlich geworden wäre, dass der Papst nicht der wirkliche Nachfolger von Petrus ist, sondern genau das Gegenteil von ihm verkündet, dann war es wohl bei diesem unsäglichen Terzett das Benedikt mit dem Rabbi und mit dem Moslem gemeinsam geschmettert hat. Überlegen Sie mal, da hat er jenen die Hände zum Gebet gereicht, die Jesus noch ganz anders verraten als die Judaisten in dieser Situation. Der Rabbi, der leugnet, dass Jesus überhaupt der Messias ist. Sonst könnte er kein jüdischer Rabbi sein. Der Moslem, der leugnet, dass Jesus am Kreuz gestorben und wirklich auferstanden ist. Sonst könnte er kein muslimischer Würdenträger sein. Beide bestreiten zutiefst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und mit beiden singt der Papst Terzett vom Frieden, den Gott geben möge. Überlegen Sie mal, was da passiert. Es müsste ein Aufschrei durch die Christenheit gehen. Der Apostel Petrus hätte sich lieber die Zunge herausschneiden lassen, als den Herrn Jesus in dieser Weise zu verraten und zu beleidigen. Daran sehen Sie, wie aktuell diese Frage ist. Jesus genügt. Und nachdem Petrus gesprochen hat, notiert das Protokoll der Sitzung, Vers 12, da schwieg die Menge still. Und in dieser Stille können sich Paulus und Barnabas erheben und von ihrer Missionsreise berichten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Das waren auch wieder diese besonderen Apostelzeichen, die Gott gab, um diesen Durchbruch zu bestätigen. Jawohl, die Botschaft gilt auch den Heiden. Was Paulus und Barnabas sagen in meinem Namen, das ist legitimiert, das ist authentisch. Das beglaube ich Gott durch diese besonderen Zeichen in dieser besonderen Situation. Und Paulus und Barnabas berichten das. Und dann endlich erhebt ein weiterer Prominenter seine Stimme. Und man kann sich vorstellen, wie in diesem Moment viele, viele Augen auf ihm ruhen. Er ist wahrscheinlich die letzte Hoffnung der Judaisten. Der wird es ihnen jetzt geben, wird so mancher denken. Der wird jetzt die Sache endlich umdrehen hier. Der wird jetzt endlich dem Petrus und dem Paulus und dem Barnabas widersprechen und für Ordnung sorgen. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, leibliche Sohn von Maria und Josef, der war ja zunächst sehr skeptisch gegenüber seinem Bruder gewesen, aber er wurde überzeugt durch die Auferstehung. Und dieser Jakobus ist dann sehr schnell im Glauben gewachsen und er wurde dann schon bald Gemeindeleiter oder einer der Gemeindeleiter, eine der Säulen offensichtlich in Jerusalem. Und dieser Jakobus stand aber zudem auch bei den frommen Juden in gutem Ansehen. Ich glaube, sie haben ihn teilweise Jakobus den Gerechten genannt. Und auf diesen Jakobus hatten sich die Kritiker berufen. Kurz zuvor, als sie in Antiochia aufgetreten waren, da schreibt Paulus auch darüber in Galater 2. Und da schreibt er über diese Situation, als die in Antiochia vorsprechen, um sich über Paulus zu beschweren. Es kamen einige von Jakobus, steht in Galater 2, Vers 12. Nun weiß man nicht, ob die aus seinem Umfeld kamen, ob die von ihm geschickt waren oder ob sie sich zu Unrecht auf ihn berufen haben. Das war alles etwas in der Schwebe. Jedenfalls ist Jakobus der nächste und der letzte Hauptredner bei diesem strategischen Treffen und er bringt die Beratungen dort in Jerusalem auf die Zielgerade. Und wieder ist es sehr still, als er nun das Wort ergreift, Vers 13. Danach, als sie schwiegen, also Paulus und Barnabas, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon Petrus hat erzählt, also hat gerade erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat. Und aus ihnen ein Volk für, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Das ist hocherstaunlich. Also Sie merken gleich, Jakobus bestätigt die Erklärung von Simon und Petrus. Er stellt sich voll dahinter. Und da wird den Judaisten schon mal die Kinnlade etwas heruntergefallen sein, denke ich. Jakobus sagt, da hat Gott wirklich gehandelt bei Cornelius. Das war echt. Er stellt sich ohne Wenn und Aber hinter die Kollegen. Und schauen Sie diese Formulierung, um auch aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Bis dahin war Volk nur für Israel verwendet worden. Und jetzt gebraucht Jakobus diesen Begriff auch für die Jesusgläubigen Heiden, wendet er das an. Auch sie sollen ganz zu Gott gehören. Auch sie sollen in einer ganz besonderen Beziehung mit dem heiligen Gott stehen und sein Eigentum sein. Und durch das, was bei Cornelius geschehen ist, hat Gott sich mit seinem Erbarmen den Heiden zugewandt. Und da ist kein Umweg nötig über das Judentum, keine zusätzliche Beschneidung, keine zusätzliche Gesetzesforderung. Jesus genügt. Jesus genügt. Und dann fügt Jakobus diesem Erfahrungsbericht des Petrus noch ein zweites Argument hinzu, nämlich einen Beleg aus der Heiligen Schrift. Und da sagt er in Vers 15, und dazu, also zu dem, was Petrus erfahren hat, stimmen, oder man könnte auch übersetzen, dazu passen, damit stimmen überein die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, und dann zitiert er Amos 9, 11 bis 12, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von alters her bekannt ist. Also nach dem Erfahrungsbeleg des Petrus kommt jetzt der Schriftbeleg noch, den Jakobus hinzufügt. Und es ist hochinteressant, die Formulierung, die er verwendet. Er sagt, dazu stimmen, wörtlich. Dazu passen, könnte man übersetzen. Das heißt, zu dem, was wir hier behaupten, dass die Heiden direkten Zutritt haben zu Gott, dazu passen auch die Worte der Propheten. Das ist nicht nur meine Privatmeinung oder die subjektive Einsicht des Petrus. Nein, das ist auch bei den Propheten so gesagt. Und dann bringt Jakobus als Beispiel eben diese Stelle aus Amos 9, Vers 11 bis 12, die er etwas frei zitiert. Allerdings ist er natürlich bei diesem freien Zitat, das auch mit der griechischen Übersetzung des Alten Testaments nicht hundertprozentig übereinstimmt, bei diesem freien Zitat natürlich geleitet durch den Heiligen Geist. Sodass der Heilige Geist auch durch die Art, wie Jakobus hier zitiert, noch einen Aspekt deutlich machen will, der in diesem Prophetenwort von Amos drinsteht. Und der lautet, Gott will auch die Heiden zu sich ziehen. Wenn wir Amos 9, Vers 11 genauer studieren, dann sehen wir, da ist von der Zukunft Israels die Rede. Gott verspricht, dass er die Hütte Davids, dass er sein abtrünniges Volk Israel wieder aufbauen und wiederherstellen wird. Und Gott zeigt, dass die innere geistliche Erneuerung Israels einhergehen wird, auch mit einer gewissen äußeren Stabilisierung der Lage. Er verspricht in Vers 15, Amos 9, Vers 14 und 15, sie werden eingepflanzt werden in ihr Land und sie werden dann nie mehr herausgerissen werden aus ihrem Land. Und auch dann, auch in dem Zusammenhang, wird Gott sich gleichfalls um die Heiden kümmern und sie zum Glauben rufen. So steht es wortwörtlich in Amos 9, Vers 14 und 15. Das spricht sehr viel dafür, dass Amos hier vom zukünftigen Friedensreich spricht, also dem sogenannten tausendjährigen Reich, das Jesus aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Und man fragt sich natürlich, was hat das mit der aktuellen Frage zu tun? Das ist die Frage. Was meint Jakobus, wenn er sagt, dazu, zu dem, was bei Paulus auf der ersten Missionsreise geschieht und im Haus des Cornelius, stimmen die Worte der Propheten? Jakobus sagt ausdrücklich nicht, mit dem, was bei Cornelius geschieht, ist erfüllt, was in Amos 9 steht. Das sagt er definitiv nicht dort. Sondern er sagt, was im Haus des Cornelius passiert, das passt zusammen mit dem, was in Amos 9 steht. Da steht nämlich, dass Gott auch bei seinem großen Zukunftsplan die Heiden mit im Blick hat. Dass er dann auch die Heiden dabei haben will und rufen will. Und da wird nichts von zusätzlicher Beschneidung, von zusätzlicher Gesetzeserfüllung gesagt. Überhaupt nicht. Und wenn das Gottes Prinzip ist in der Zukunft, dann haben wir auch jetzt keinen Grund, die Heiden auszuschließen oder irgendwie schlechter zu behandeln oder ihnen irgendeine Zusatzforderung abzuverlangen, etwa die Beschneidung. Also nochmal kurz gefasst, was Amos über die Heiden in der Zukunft sagt, das passt zusammen mit dem, was Petrus gerade über die Heiden in der Gegenwart gesagt hat. Dazu stimmen die Worte der Propheten, zum Beispiel Amos. Gott will auch die Heiden annehmen. Gott will auch die Heiden dabei haben. Er will sie rufen durch Jesus. Und wenn Gott jetzt die Heiden dazu holt, widerspricht das überhaupt nicht seinem alttestamentlichen Plan für sein Volk Israel. Nein, es passt zusammen. Und es steht uns nicht zu, sagt Jakobus, irgendwelche zusätzlichen Hürden aufzurichten, irgendwelche zusätzlichen Forderungen aufzustellen, die über das hinausgehen, was Jesus selbst gesagt hat. Was hat Jesus selbst gesagt? Johannes 3, Vers 16, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben und von Gott angenommen werden als seine eigenen Kinder. Also, das sagt Jakobus, was Petrus im Haus des Cornelius gelernt hat. Gott will die Heiden dabei haben, ohne Zusatzforderung. Genau das finden wir schon bestätigt im Alten Testament. Und deswegen zitiert er exemplarisch diesen Abschnitt aus Amos 9. Und dann formuliert Jakobus sein Endergebnis, seine Schlussfolgerung, wenn Sie so wollen. Vers 19. Als ob er einen dicken Strich zieht und sagt so, und darum meine ich, und meine heißt nicht so, ist es so meine persönliche Meinung, sondern darum bin ich der Überzeugung, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache. Bringt die doch nicht durcheinander, die Heiden. Fordert von denen doch nicht irgendwelche Zusatzleistungen. Es besteht kein Anlass zur Unruhe, zur Sorge für die Heiden. Es fehlt ihnen nichts, solange sie nur Jesus haben. Jesus genügt. Und zwar der Jesus Christus, der Sohn Gottes, wie ihn die Heilige Schrift uns vorstellt, wie wir das letztes Mal ausführlich dargelegt hatten. Und das ist das Großartige. Petrus, Paulus, Barnabas und Jakobus sprechen hier mit einer Stimme. Es herrscht völlige Klarheit, völlige Einmütigkeit. Und die Krise damals, sie hat sich später in der Kirchengeschichte in ganz anderen Formen wiederholt, aber sie hat sich oft wiederholt, bis heute. Zusatzforderungen, weitere Gesetze. Die Zusatzforderungen haben sich immer mal ein bisschen geändert. Haben wir ja letztes Mal gesehen, was es so alles an Zusatzforderungen gibt. Ja, du glaubst schon an Jesus, ist ja schön, aber du musst auch noch die richtige Taufe haben. Also das, was ich für die richtige Taufe halte. Nur dann bist du ein wirklicher Christ. Nur dann kommst du wirklich in den Himmel. Aber du musst auch noch bestimmte Leistungen vollbringen. Und das war sogar in dem einen Gesangbuchlied, was wir eben gesungen haben, nicht ganz richtig. 206, wo es hieß, wir gewinnen das Bürgerrecht durch Glaube, Lieb und Zuversicht. Nein, wir gewinnen es nur durch Glaube. Und die Liebe und die Zuversicht, die kommen dann gewissermaßen hinterher, wenn wir Bürger des Himmelreiches geworden sind. Aber wir gewinnen nicht das Bürgerrecht im Himmel durch Glaube, Lieb und Zuversicht. Also Glaube, Liebe, Hoffnung. Sondern wir gewinnen es allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, an dem wir uns klammern. Sie sehen, wie schnell das vermischt werden kann. So, und darum ist es so gut, dass wir von den Aposteln lernen, wie Gemeinde sich in solchen Krisen bewährt. Und wir lernen, und wollen das für heute festhalten, zwei Prinzipien dabei. Zwei Prinzipien, die möchte ich Ihnen und uns allen sehr ans Herz legen. Wie Gemeinde sich in Krisen bewährt, auch in solchen Krisen. Und das erste Prinzip, was Gott uns hier zeigt, heißt Freiheit verteidigen. Erstens, Freiheit verteidigen. Und zwar die Freiheit der Gnade von allen gesetzlichen Zusatzforderungen. Wer zu dem Herrn Jesus Christus gehört und im Schutzraum seiner Vergebung lebt, der ist frei. Er ist frei wovon? Frei von der Gefangenschaft unter der Macht der Sünde. Klar, auch wir sündigen noch als Christen, haben wir hier schon oft drüber gesprochen, über Römer 7. Wir sind noch nicht vollkommen, wir sind noch nicht im Himmel. Aber die Sünde kann uns nicht mehr knechten und knebeln und unterdrücken und zu Gottes Feinden machen, frei von der Macht der Sünde. Wer im Schutzraum der Vergebung von Jesus lebt, der ist frei von der Bedrohung durch das Gericht Gottes. Der ist durch die Gnade frei von den Forderungen des alten Gesetzes. Nur wenn du das und das tust, dann kannst du mit dem Himmel rechnen. Frei. Die Freiheit der Gnade. Und darum beschuldigt Paulus die Judaisten auch der Freiheitsberaubung. Es ist hochinteressant, in Galater 2, Vers 4, dieser Brief wurde wahrscheinlich kurz vor diesem Treffen in Jerusalem geschrieben. In Galater 2, Vers 4, da berichtet er, die falschen Brüder aus Jerusalem, die die Beschneidung fordern, was tun die? Die schlichen sich ein, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Jesus haben. Sie wollten unsere Freiheit aushebeln, die Freiheit der Gnade, die in Jesus alles hat. Jesus genügt. Diese Freiheit wollten sie kaputt machen. Wollten sie vermischen mit ihren gesetzlichen Forderungen. Freiheitsberaubung. Und diese Freiheit der Gnade gilt es zu verteidigen, liebe Geschwister. Und nicht zu vermischen. Und wir Menschen neigen alle zur Gesetzlichkeit und müssen uns da vor uns selbst hüten. Einige Zeit nach dem Apostelkonzil wird Paulus schreiben in Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Er ist das Ende des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Also Gott spricht den gerecht, der an Jesus glaubt. Das liest sich wie eine Kurzfassung des Apostelkonzils. Jesus genügt, er ist das Ende des Gesetzes. Sehen Sie, solange wir ohne Jesus leben, ohne seine Vergebung, solange hat das Gesetz uns eine Menge zu sagen. Es hält uns den Spiegel vor. Es erinnert uns daran, wie schuldig wir sind vor Gott. Aber das Gesetz, das hat für unser Herz die gleiche Wirkung wie das Thermometer für den Fieberkranken. Verstehen Sie, es zeigt uns die Krankheit, aber es kann uns nicht gesund machen. Wenn Sie 40 Fieber haben, Sie können noch so oft das Thermometer reinstecken, das geht dadurch nicht runter. Vielleicht geht es doch eher hoch, weil Sie immer mehr Angst kriegen und das wird nicht weniger. Das treibt das Fieber vielleicht noch eher rauf, aber es geht dadurch nicht runter. Das Fieberthermometer kann uns zeigen, dass wir krank sind, aber es kann uns nicht gesund machen. Es kann uns bestenfalls helfen, unseren Zustand zu erkennen und nach dem Arzt zu rufen. Und auch das Gesetz kann uns nur unseren erbärmlichen Zustand aufzeigen. Aber es kann uns nicht heil machen. Und wenn Gott uns gnädig ist, dann lässt es uns nach dem Arzt schreien, dieses Gesetz, nach dem Retter Jesus und sagen, Herr, vergib mir. Und Jesus kann uns gesund machen. Er ist der wahre Arzt, wenn wir uns ganz seiner Behandlung und seiner Fürsorge anvertrauen. Und in dem Moment hat das Gesetz als Gesetz ausgespielt. Er ist das Ende des Gesetzes, verstehen Sie? Jetzt sind wir bei Christus. Und darum kann Paulus dann so richtig durchatmen. In Galater 2, Vers 19, da sagt er, ich bin dem Gesetz gestorben. Es hat keine Macht mehr über mich, keine Macht. Es kann mich nicht mehr in die Hölle werfen. Es kann mich nicht mehr verdammen. Auch die steilsten Forderungen des Gesetzes können mich nicht mehr verdammen. Warum? Dann fährt er fort in Galater 2, Vers 20, ein Vers später. Christus lebt in mir. Und was ich jetzt hier noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Im Glauben, verstehen Sie? Jesus genügt. An den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich selbst hingegeben hat. Ich bin dem Gesetz gestorben. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich in Jesus durch den Glauben. Und er hat mich geliebt. Und das genügt. Und von jetzt an heißt das, lebe ich nicht mehr auf eigene Rechnung. Überlegen Sie mal, wenn das im Alltagsleben ginge. Ich kann mich nicht mehr in Schulden verstricken, weil ich nicht mehr auf eigene Rechnung lebe, weil ein anderer für mich bezahlt. Jesus genügt. Überlegen Sie sich das mal, sobald ich mit einer fremden Kreditkarte bezahlen dürfte, auf der nicht, leider steht auf meiner Kreditkarte mein eigener Name und meine eigene Kontonummer. Aber sobald ich mit einer fremden Kreditkarte bezahlen durfte und die entsprechende PIN-Nummer dazu hätte, dann könnte ich abbuchen, so viel ich wollte. Ich würde nie mehr in Schulden geraten, weil mein eigenes Konto nicht belastet wird, weil ein anderer für mich zahlt. Und diese Freiheit haben wir in Christus. Keine Schulden mehr. Alles vergeben. Und wenn ich merke, dass wieder was kommt, dann darf ich mich gleich wieder zu ihm hinflüchten und in dieser Freiheit leben. Tag für Tag unter seiner Vergebung. Tag für Tag. Ich bin dem Gesetz gestorben, schreibt Paulus. Aber jetzt kann man natürlich fragen, wenn wir diese Freiheit in Christus so betonen und verteidigen, ist das nicht gefährlich? Bin ich denn dann nicht eine wandelnde Gefahr, eine wandelnde Zeitbombe für meine Mitmenschen, wenn ich nicht mehr unter der Knute des Gesetzes stehe? Oh nein, ganz im Gegenteil, würde Paulus sagen. Denn wer zu Jesus gehört, der will jetzt aus Liebe zu Jesus das tun, was das Gesetz fordert. So kann Paulus dann in Römer 13 schreiben, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Aber nicht, weil sie das Gesetz als Gesetz erfüllt und in seinen Forderungen anerkennen müsste oder dadurch bedroht wäre, sondern wer zu Jesus gehört, der will jetzt aus Liebe zu Jesus tun, was das Gesetz fordert. Natürlich in aller Gebrochenheit der Sünder, die wir noch sind. Aber ich mache das, wenn ich es mache, dann nicht, weil das Gesetz es fordert, sondern weil Jesus mich verändert, weil er das Gute durch mich wirkt und in mir wirkt. Und darum kann man sagen, je mehr wir in der Freiheit der Gnade leben, umso mehr werden wir als Christen aufeinander Rücksicht nehmen. Je mehr wir in der Freiheit der Gnade leben und von der Freiheit der Gnade leben, umso mehr werden wir als Christen aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist der zweite Punkt, das zweite Prinzip, das Gott uns hier lehrt in diesem Text. Zwei Prinzipien sind es. Erstens Freiheit verteidigen und zweitens, und halten Sie das bitte auch noch fest, Rücksicht üben. Ich gebe zu, das ist heute Wahrscheinlich der schwierigste Text in der Apostelgeschichte. Und wenn wir uns noch so etwa 10 Minuten da dran machen können, ich denke, dann haben wir sozusagen eines der größten Stücke unserer Tour durch die Apostelgeschichte geschafft. Aber es wäre gut, wenn wir das hier noch sehen, wie das zusammengehört, die Freiheit zu verteidigen und dann Rücksicht zu üben. Das ist das Zweite, Rücksicht üben. Nachdem also erstmal die entscheidende inhaltliche Frage geklärt ist, nämlich die Freiheit der Gnade verteidigt, geht es nun darum, wie man auf dieser Grundlage rücksichtsvoll miteinander umgehen kann. Es reicht nicht zu sagen, ja, so, damit ist die Sache entschieden und wer jetzt Schwierigkeiten damit hat, der hat selber Schuld. Der muss eben sehen, wie er damit fertig wird, den muss ich ja einfügen und gut ist. Wir gehen weiter. Die Sache ist geklärt und die Akten sind geschlossen. So macht es Paulus nicht, so macht es Jakobus nicht. Die Sache ist geklärt, das ist das Entscheidende. Die Freiheit des Evangeliums muss verteidigt werden. Das ist unabdingbar. Da dürfen wir nicht einen Millimeter uns davon abmarkten lassen. Aber jetzt geht es darum, wie man auch die Gemeinschaft schützen kann, damit sie nicht an diesem Konflikt zerbricht. Auch das führen uns die Apostel vor. Klar, das geht nicht durch inhaltliche Kompromisse. Das ist völlig eindeutig. Das haben die Apostel ja auch geklärt. Aber jetzt brauchen plötzlich die Gemeindeglieder besondere Hilfe, die sich erst langsam auf die neue Situation einstellen müssen. Es hat sich das gewissermaßen gedreht. Jetzt brauchen die, die an diesem jüdischen Gesetz noch so festhängen und die noch in diesen alten Traditionen so schwer drinstecken, eine echte Hilfe, um mit dieser neuen Situation fertig zu werden. Und nachdem die Freiheit verteidigt ist gegenüber den Judaisten, geht es jetzt darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und auch dazu gibt Jakobus noch einen guten geistlichen Ratschlag. Und das sind die letzten Verse, die wir für heute uns angucken. Darum sagt er dann, Vers 19, darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen, da steht Vorschreibe, aber eigentlich heißt es Schreibe. Das ist besser, da steht das Wort für Epistel, das Verb. Ihnen schreibe, beziehungsweise ihnen brieflich mitteile, dass sie sich enthalten sollen von der Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Passen Sie auf, so wie vorher die Juden ihre heidnischen Brüder nicht unnötig bedrücken sollten und durften. So gilt jetzt umgekehrt, dass auch die Heidenchristen die gebürtigen Juden nicht unnötig bedrücken und belasten dürfen. Das ist jetzt gewissermaßen die Umkehrung. Und darum mahnt Jakobus hier zu einer vierfachen Rücksicht. Sich enthalten von der Befleckung durch Götzen, von Unzucht, von Erstickten und vom Blut. Was ist damit gemeint? Oh, die Ausleger haben da sehr schwer darum gerungen und gerätselt und gefragt, warum erwähnt Jakobus hier ausgerechnet diese vier Punkte? Ich will Ihnen zeigen, was nach meiner Überzeugung hier die stimmigste Erklärung ist. Alle vier Punkte hängen ja zusammen mit den Heiligkeitsgeboten von 3. Mose 17 bis 18. Aus diesem speziellen Heiligkeitsgesetz, mit dem Israel sich ja auch unterscheiden soll von allen Völkern. Befleckung durch Götzen ist wahrscheinlich Anspielung auf das Fleisch, das den heidnischen Götzen geopfert wurde, oft im Rahmen ihrer Orgien und ihrer heidnischen Rituale und dann später verkauft wurde. Das hätte man ruhig essen können, das war ja nicht magisch aufgeladen, sagt Paulus später an anderer Stelle. Aber aus Rücksicht auf das Gewissen der Juden sollte das nicht gegessen werden. Blutverzehr steht auch in 3. Mose 17, Vers 12, keine Seele unter euch soll Blut essen. Das war den Israeliten damals verboten, spielte auch bei den Tieropfern eine wichtige Rolle. Dann Schlachtung durch Schächten, also durch Ersticken. Dabei wurde nicht Blut abgeführt. Das war also wieder dieses Blutproblem. Im Gegensatz dazu war den Israeliten erlaubt, wenn sie schlachteten und die Halsschlagader durchschnitten, weil da das meiste Blut ausfloss. Und wenn man schächtete, geschah das nicht. Also wurde mehr Blut im Fleisch gelassen. Und das Steak kam eben so auf den Tisch wie hier, wenn sie es nicht richtig well done machen lassen. Und zwar Blut drin. Und dann Unzucht. Ja, Unzucht kann als Begriff jede Art von sexueller Sünde bezeichnen, spielt aber auch in 3. Mose 18 eine wichtige Rolle, wo bestimmte Arten der Eheschließung ausgeschlossen werden, zum Beispiel zwischen Leuten, die zu nah miteinander verwandt sind. Gehört also auch in diesen Zusammenhang rein. Natürlich, dass der Ehebruch und unehelicher Geschlechtsverkehr auch im Neuen Testament sonst verboten war, das verstand sich von selbst. Genauso wie auch die anderen Grundgebote natürlich weiterhin für die Christen galten, dass sie nicht morden, lügen, verleumden durften und so weiter. Das war klar. Aber hier bei der Konferenz in Jerusalem ging es um die Frage, die von der Beschneidung ausgelöst war, wie ist das mit den typischen jüdischen Gesetzen, die auch mit ihren speziellen Zeremonien zu tun haben. Und da erinnert Jakobus mit diesem Katalog an die wichtigsten Punkte von 3. Mose 17 bis 18. Und weil dort auch Unzucht, also Porneia, häufig vorkommt, nimmt er es mit dazu, vielleicht auch als Stichwort für die anderen Grundgebote, die ohnehin weiter galten im zwischenmenschlichen Miteinander. Und wissen Sie, diese vier Bestimmungen haben noch etwas gemeinsam. Sie galten auch ausdrücklich für die Nicht-Israeliten, die in Israel wohnten, damit sie das Volk der Israeliten nicht verführten und dazu verleiteten. Also auch ein normaler Heide, der unter Israeliten lebte, musste sich daran halten. Und jetzt ist es so, als wenn Jakobus sagen würde, Leute, wenn sogar die ungläubigen Heiden, solange sie in Israel leben, an diesen Punkten Rücksicht nehmen sollen auf das jüdische Gewissen, die ungläubigen Heiden, dann sollten doch wir Christen das erst recht tun. Dann sollte es uns doch erst recht nicht schwerfallen, auf das Götzenopferfleisch oder den Blutgenuss zu verzichten, um denen keinen Anstoß zu geben. Vorher hatte Jakobus klargemacht, das hat nichts mit unserer Rettung zu tun. Allein durch Jesus, Jesus genügt. Da ging es um die Freiheit der Gnade. Aber danach kann er sagen, Leute, an diesen drei, vier Punkten, da haltet euch rücksichtsvoll zurück. Da geht es um die Rücksicht. Bitte belastet nicht unnötig das Gewissen einmal eurer konservativen judenchristlichen Glaubensbrüder, die sich erst Schritt für Schritt sozusagen auch mit diesem Lebensstil auseinandersetzen müssen, der für sie bis dahin ganz normal war. Und vor allem richtet auch keine unnötigen Fronten gegenüber den ungläubigen Juden auf, die sie abstoßen und unnötig verärgern würden. Und schließlich sagt Jakobus das nochmal ausdrücklich, warum das wichtig ist. Und zwar wegen des speziellen Umfeldes, in dem sich die jungen Gemeinden damals bewegen. Also Vers 20, dass sie sich enthalten von Befleckung durch Götzen, von Unzucht, von Ersticken und vom Bluten. Dann kommt Vers 21, denn Mose hat von allen Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen. Das heißt, diese Gebote sind weit verbreitet in eurem Umfeld. Ihr stoßt ständig auf Menschen, die in ihrer Lebensgewöhnung und in ihren inneren Prägungen mit diesen Geboten vertraut sind. Es leben viele Juden in eurem Umfeld, auch in Antiochia in Syrien, viele Juden in eurem Umfeld. Und die sollt ihr nicht unnötig beleidigen und nicht unnötig Streit anfangen. Schließlich wollt ihr sie mit dem Evangelium erreichen. Ihr dürft nicht inhaltlich Kompromisse machen, ihr dürft nicht so tun, als ob das zur Rettung dazu gehörte. Aber nehmt Rücksicht. Und außerdem sollt ihr die jüdischstämmigen Glaubensbrüder, die ein sensibles Gewissen haben, nicht unnötig belasten. Rücksicht üben. Liebe Gemeinde, was Jakobus den Brüdern hier im Einzelnen ans Herz legt, das ist nicht ein absolutes Gesetz, das die Christen zu allen Zeiten an allen Orten einhalten müssen. Das wäre ja wieder ein neues Gesetz. Also zum Beispiel, dass man davon ableiten müsste, Christen dürfen keine Blutwurst essen. Das ist hier nicht gemeint von Jakobus. Die meisten von uns leben ja nicht in einer jüdisch geprägten Umgebung. Für die gilt ja nicht, was hier in Vers 21 steht. Denn Mose hat von allen Zeiten her, die ihn predigen, hier das ganze Umfeld ist jüdisch geprägt. Wenn jemand sich viel unter orthodoxen Juden bewegt und die zu erreichen versucht, das wäre was anderes. Der sollte sich das dann wieder überlegen. Aber das ist kein Gesetz für die Christenheit zu allen Zeiten. Aber das Grundproblem hier, dass wir liebevoll Rücksicht üben, das gilt für uns genauso. Und das sollten wir an dieser Stelle von Jakobus unbedingt lernen. Und zwar Rücksicht sowohl gegenüber Nichtchristen, aber mindestens genauso gegenüber Christen. Wenn Paulus in Galater 6, Vers 10 sagt, tut Gutes jedermann, zuallermeist aber an den Genossen des Glaubens, dann gilt dieses Gutestun auch für die Rücksicht gegenüber den Christen. Das ist, dass wir aktiv Rücksicht üben. Und wissen Sie, das setzt eine bestimmte innere Haltung voraus bei uns. Dass ich sensibel dafür werde, was meinen Nächsten belasten und beschweren könnte. Dass ich mir mal überlege, was für Folgen haben meine Worte und meine Taten und womit könnte ich den verletzen, ihm wehtun. Und dann will ich Rücksicht nehmen. Natürlich darf ich deshalb nicht die Wahrheit verraten. Also die Diskussion um die Beschneidung konnte Jakobus den traditionellen Juden nicht ersparen. Da stand die Freiheit der Gnade auf dem Spiel, da ging es um die Erlösung, da ging es um Jesus. Und interessant, auch das will ich nochmal hier in Erinnerung rufen, weil es einfach aufgefallen ist, auch das Sabbatgebot hat Jakobus nicht genannt und den Christen im jüdischen Umfeld nicht empfohlen. Also nicht, er ist kein Adventist geworden. Es hätte ja auch nahegelegen, der sagt, okay, feiert eure Gottesdienste am Samstag. Nein, die Gemeinde versammelt sich am Sonntag. Sie betont die Auferstehung, die völlig neue Qualität des Lebens, das Jesus seinen Leuten gebracht hat. Keine Empfehlung des Sabbats. Und außerdem wäre ja das jüdische Sabbatgebot wieder ein aktives Gebot gewesen, nach dem Motto, das musst du unbedingt einhalten, wenn du Gott wirklich gefallen willst. Das hätte auch wieder dieses Missverständnis auslösen können, dass wir durch bestimmte Taten Gottes Wohlgefallen gewinnen und unsere Erlösung absichern können. Auch das Sabbatgebot hat Jakobus seinen Christenbrüdern aus Antiochien nicht ans Herz gelegt. Wir sollen ja aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu seiner Gemeinde zum Gottesdienst gehen. Der Hebräerbrief sagt deutlich, wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen, aber nicht im Sinne einer neuen Forderung, sondern einer Einladung aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu seiner Gemeinde und weil wir Hunger nach dem Wort Gottes haben und weil wir Verlangen nach den Mitchristen haben, auch wenn wir uns manchmal gegenseitig auch ein bisschen auf die Nerven gehen, weil jeder von uns seine speziellen Ecken und Macken hat. Aber der Herr will, dass wir eine Sehnsucht haben nach seinem Wort, eine Liebe zu seiner Gemeinde und dass der Sonntag für uns keine Last und keine Forderung und kein Gesetz ist, sondern die Freude der Woche, wo wir hingehen dürfen und dankbar sind, wieder uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Kein neues Gesetz, nein, auch nicht der Sabbat. Die Rücksichtnahme, die Jakobus hier konkret anmahnt, bezieht sich auf diesen bestimmten Katalog aus dem dritten Mose. Und haben Sie gemerkt, da geht es um ein paar Punkte, die man lassen soll aus Rücksicht. Es geht nicht darum, dass er sagt, tu das, tu das, tu das, tu das, sondern es geht um diese paar Punkte, die man lassen soll aus Rücksichtnahme auf die Brüder und die Fernstehenden. Für uns zum Schluss ist viel wichtiger als diese einzelnen Punkte, dass Gott uns diese rücksichtsvolle Grundhaltung ins Herz schreibt, weil wir das nicht machen können. Rücksicht, dass wir auch dem Nichtchristen nicht höhere Hürden zumuten, etwa indem ich gedankenlos über seinen Kopf hinwegrede. Oder indem ich vom Nichtchristen einen Lebensstil fordere, den er noch gar nicht einsehen kann, weil er das Evangelium noch nicht begriffen hat. Er versteht ja nicht, dass er damit gegen Gott sündigt. Und dass ich so tue, ja, du musst erst mal anders leben, dann können wir miteinander ins Gespräch kommen oder dann kannst du dich hier mal sehen lassen. Nein, nein, Rücksicht. Auch, dass wir uns in Gegenwart von Nichtchristen als Christen nicht so fachspezifisch über Sachen unterhalten, die gar nicht verstehen können, wenn die richtig dabei sind. Dass wir auf sie eingehen, dass wir Rücksicht nehmen. Aber Rücksicht auch gegenüber den Glaubensgeschwistern. Dass wir den anderen nicht mutwillig überfordern. Dass wir Geduld miteinander haben. Dass wir auch darauf achten, welche Worte wir gebrauchen. Und dass wir nicht einfach gedankenlos einander beschweren. Ich denke, vieles an Not auch in Gemeinden ist oft gar nicht bös gemeint von denen, die es hervorrufen, sondern oftmals schlichtweg Gedankenlosigkeit. Aber Gedankenlosigkeit hat auch oft auch etwas zu tun mit Lieblosigkeit. Und Jakobus macht uns so deutlich hier darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, Rücksicht zu nehmen. Und Rücksicht zu nehmen bedeutet nicht, dass man inhaltliche Abstriche macht. Das haben die Apostel ja nun überdeutlich klar gemacht. Aber dass man auf der Basis der geklärten Wahrheit dann in Rücksicht und Geduld und Liebe miteinander lebt. Und das, was Jakobus hier schreibt, das hat Paulus in einem einzigen Satz gesagt, in Philipper 2, Vers 3. Er sagt, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Um diese Haltung bittet Jakobus seine Mitchristen. Und nochmal, das ist kein neues Gesetz, sondern diese Rücksicht ist eine Frucht. Eine Frucht, die Jesus in unserem Herzen wirklich wachsen lassen will. Und dann hat Rücksicht üben, auch im doppelten Sinne des Wortes, etwas mit üben zu tun. Wissen Sie, es ist auch ein Lernprozess. Das ist ein Lernprozess, in den der Herr Jesus uns mit hineinnehmen will. Jeden Einzelnen von uns und auch uns als ganze Gemeinde, dass wir es unter der Führung des Herrn Jesus immer mehr lernen, Rücksicht zu üben und einander in Liebe zu tragen und beizustehen. Am nächsten Sonntag werden wir die letzten Verse von Apostelgeschichte 15 lesen. Und da werden wir so noch manche weitere Hinweise darauf finden, wie wir als Christen miteinander klarkommen können. Werden wir sogar noch von einem Krach zwischen Paulus und Barnabas lesen. Das kommt nächsten Sonntag. Unser Abschnitt heute, ich gebe zu, war besonders komplex. Wahrscheinlich der schwierigste Text in der ganzen Apostelgeschichte. Aber dafür haben wir auch reichen Lohn bekommen von Gott. Wir haben nämlich zwei lebenswichtige Grundsätze gelernt, die Jesus uns dringend ans Herz legen will. Erstens, Freiheit verteidigen. Haltet die Rettung frei von jedem Gesetz und jeder Leistung und jedem menschlichen Werk. Jesus genügt. An den klammere dich im Glauben. Und sollte hier jemand sitzen, der das noch nicht gewagt hat, sollte hier jemand sein, der diesen Schritt hin zu Jesus persönlich noch nicht gegangen ist, der das noch nicht gesagt hat, Herr, ich gebe zu, dass wenn dein Gesetz für mich gilt, ich verloren bin und ich keine Chance vor dem heiligen Gott habe. Aber ich glaube dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, auch für meine Schuld. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir alles. Vergib mir meinen Unglauben. Vergib mir meine ganze Gedankenlosigkeit. Vergib mir jede einzelne Sünde, aber vergib mir vor allem mein sündiges Herz. Und nimm mich unter deinen Schutz. Lass mich von jetzt an auf deine Rechnung leben. Sei du der Herr meines ganzen Lebens und halte mich fest und bring mich ans Ziel. Wenn Sie diesen Schritt so noch nicht gewagt haben, dann möchte ich Sie ermutigen und auffordern, dass Sie es heute tun. Es kommt nicht darauf an, dass Sie dafür eine bestimmte Form wählen. Der Herr Jesus Christus sieht Ihr Herz. Und wer sich ihm anvertraut und um seine Gnade bittet und bettelt von Herzen, dem wird sie geschenkt. Freiheit in Christus. Und dann das zweite Prinzip, Rücksicht üben. Dass wir es lernen, behutsam miteinander umzugehen und einander beizustehen auf dem Weg zum Himmel. Und je mehr uns klar wird, wie völlig wir selbst von Gottes Erbarmen leben, umso erbarmungsvoller werden wir auch miteinander umgehen. Das schenke uns der Herr. Amen.